Und dann kam der drüber runter und kam, wurde gesammelt. Da habe ich Krach gehabt mit dem jungen Offizier. Den haben wir fertig gemacht. Dieser Affe kam in funkelnagelneuer Uniform von Deutschland und verlangt von mir, ich soll melden. Was soll ich? Ich war ein alter Soldat. Der war ganz frisches Bürschlein von der Kriegsschule. Hat nie einen Schuss gehört. Sag ich, wissen Sie nicht, was ich gehört? Stehen Sie gefährlich stramm. Sag ich, wer soll hier stramm stehen? Sag ich, wenn Sie nicht stramm stehen, stehe ich auch nicht stramm. Ich werde Sie im Kriegsgericht anklagen. Sag ich, können Sie mal machen. Der Sieg, Sie werden erschossen. Und dann sagte er zu mir, was bilden Sie sich eigentlich ein? Sag ich, was ich mir einbilde. Herr Leutnant, Sie kommen pinkelfrisch von der Kriegsschule. Ich habe jetzt jahrelang schwerste Kämpfe mitgemacht. Gucken Sie mal meine Orden an. Sie haben keinen Orden da hinten. Herr Leutnant, hier ist eine andere Sprache. Und da kommt mein Fahrer Faulborn mit der Pistole und sagt, Herr Feldwebel, soll ich ihn kalt machen? Hält dem die Pistole vor. Der zitterte, sage ich, Faulborn, der ist keine Kugel wert. Oh, was da noch alles passiert ist in dem Abend. Und dann bekam ich Befehl vom Kommandeur mit Telefon. Das haben sie schon gelegt, gab das Feldtelefon. Ich soll die Verwundeten holen, die beiden.
Von dem Feld der Verletzten da. Ne?
Zwei Verwundete, die nicht mehr mit wollten. Mhm. Die waren schwer verwundet. Ich habe dann gesagt, das geht doch nicht. Tod oder Gefangenschaft. Befehl ist Befehl. Da habe ich 12 Leute ausgewählt, ältere Soldaten, und bin mit denen losmarschiert. Eis und Schnee, es war 30. Januar, über die Steine und ganz große Abgründe, gell? Mhm. Wir haben dann alle unsere Stiefel ausgezogen, sonst wären wir alle runtergesaust in die Abgründe. Sind nur auf Strümpfen gelaufen. Und nach einer halben Stunde sagen die Männer, Herr Feldwebel, Schluss, wir gehen nicht weiter, sage ich. Wir müssen weiter. Herr Feldwebel, wir sind nicht so blöd, dass wir uns selbst ans Messer liefern. Wir gehen nicht weiter. Sag ich, liebe Leute, ihr müsst weiter. Ich gehe ja auch weiter. Gehen Sie allein, Herr Feldwebel. Sie haben nicht Frau und Kind. Wir haben Familie. Diesen Unsinn machen wir nicht. Sag ich, schön. Ich gehe allein. Und ihr wartet hier. Nach einer halben Stunde folgt ihr. Wenn ihr schießen hört, geht ihr zurück und sagt, er ist gefallen. Dann wartet ihr ab. Da bin ich los, wissen Sie. Das war es. Also habe ich geschwitzt vor Angst. Wenn man da allein durch, das waren über 1000 Meter hoch, gell, die Felsen gehen muss. Mhm. Man wusste genau, da hinten sitzt der Feind. Gell. Und da habe ich dann ja den 90. Psalm gebetet, haben Sie ja gelesen im Buch. Mhm. Und zwar, das darf man nicht sagen, ich habe den gehört, den Psalm. Mhm. Ich habe den 90. Psalm gebetet, weil ich ihn gehört habe. Ich kann natürlich ganz auswendig, weil ich die komplett jeden Abend hier 90. Psalm auch jetzt noch bete. Mhm. Aber da spricht mir einer den 90. Psalm vor.
Ja, da heißt es folgendermaßen, fallen auch 1000 zu meiner Linken und 10.000 zu meiner Rechten.
Wird es nicht erreichen.
Das Unglück mehr. Wird mich nicht erreichen.
Deine Engel hatte befohlen, sie sollen dich auf allen Pfaden behüten, dass dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Dieser Psalm hat mich gerettet. Da bekam ich wieder Mut. Ich konnte ja nicht mehr. Ich habe gezittert vor Angst und bin weitergegangen. Und dann habe ich unten Wasser. Da bin ich ins Wasser rein. Bis an die Knie war Wasser, war irgendwas kaputt gegangen, war ein Fluss. Und das sind da oben die Engländer, die Amerikaner. Und da höre ich von hinten, kommen meine Leute anmarschieren. Mhm. Und sofort haben die oben Maschinengewehr aufgebaut und wollten die abschießen. Mhm. Und da habe ich in dem Wasser gestanden, im Schatten des Berges, und habe geschrien, Deutsches Rote Kreuz, und habe meine Rotkreuzfahne hochgehalten. Mhm. Da steht da einer im Wasser, ein doser Deutscher. Das ist ein Witz, das Ganze, gell? Mhm. Come on, come on! Da bin ich dann darauf marschiert. Da war ich bei den Engländern, bei Amerikanern. Die zitterten vor Angst. dass da ein Deutscher auftaucht wie ein Geist aus dem Wasser. Das war ja unglaublich, gell? Nachts. Also ich werde nie vergessen, wie der Offizier seine Pistole hatte. Der hat immer gezittert. Und dann kamen die 12 Leute, habe ich gesagt, na schießt die nicht ab, das sind alles Leute, die wollen in Gefangenschaft. Dann kamen die an. Mhm. Da haben die Engländer und Amerikaner uns gut behandelt. Wir bekamen zum ersten Mal seit Wochen Fleisch, guten Kaffee, Biscuit. Oh, wir haben gefressen wie die Wilden. Wir waren ja hungrig. Gell? So etwas haben wir nie gesehen gehabt, wochenlang nicht. Ach, seit monatelang nicht. Die waren sehr nett. Und da haben sie um mir, weil ich die ganzen Beine war ja Blut, haben sie mir die Füße gewaschen, Sanitäter, verbunden, mir neue Strümpfe gegeben, auch den anderen. Tipptopp, das war tipptopp. Die Fronttruppe, die war hervorragend. Das war Kameradschaft.
Und dann haben wir, die waren gefangen genommen in dem Moment natürlich.
Ja, gefangen. Und dann waren wir die Nacht dort und am nächsten Morgen mussten wir abmarschieren in Gefangenschaft. Die Hände immer über den Kopf hinten, so. So musste man marschieren. Sind wir abmarschiert und dann sehe ich nach einigen Kilometern ein wunderbares Zelt. Ich denke, was ist denn hier los? Das war das Offizierszelt. Und da kommen aus dem Zelt eine Anzahl Offiziere, die natürlich noch keinen Deutschen gesehen hatten. Die haben, und vor allem dieses, wie ich da aussah, mit meinem nicht rasiert, im Dreck und Schweiß und blutig, gell, alles rot. Die Hände waren rot, alles rot. Und da kommen die an. Das war für die natürlich eine Erscheinung. Der erste Frontsoldat. Gell.
Und vor allem so aussehen.
Und da steht daneben einer, der hat hier oben ein Kreuz gehabt. Ich denke, halt, der ist ein Chaplain, der ist ein Heldgeistlicher. Und sagt zu dem, I'm Catholic, sind Sie katholisch? Amen, ja, ich bin katholisch, sage ich. Vater, ich bin auch katholisch. What are you? Sie sind stinkender, dreckiger Deutscher, sage ich. Ja, Vater, da haben Sie ganz recht. Äußerlich bin ich stinkend und dreckig. Aber innerlich bin ich nicht stinkend und nicht dreckig, bin ich Franziskaner und katholisch. Don't lie! Lügen, lügen nicht, sage ich. Was soll ich denn hier lügen? Nichts zu machen. Sage ich, Vater, Sie sind doch katholisch, ja. Ja, haben Sie was schon mal von gehört? Von der Nächstenliebe, dem Feinde soll man lieben? Ich bin doch nicht mal Ihr Feind, ich bin jetzt Gefangener. Go away! Weg mit dir! Und da sage ich, Vater, wenn Sie katholisch sind, habe ich für Sie einen Brief. Wie? Ich habe einen Brief von höchster Stelle. Da sagt der Kerl zu den Offizieren, did you hear sie? Das gehört? Sicherlich vom Papst. Höchster Stelle. Sage ich, exactly, vom Papst. Sag, wo ist er hier? Da hat er denn die Uniform auch, hat den Brief vorsorglicherweise eingenäht. Dass er nicht gestohlen wird. Der war eingenäht hier unten im Hochschloss. Hat er aufgeschnitten und bekommt den Brief in die Hände mit dem Stempel des Papstes. Guckt. Übersetzt den lateinischen Brief den anderen. Die gucken alle, was ist da los? Da kommt er zu mir und sagt, who are you? Wer bist du? Sag ich, ein stinkender, blutiger Deutscher. Ich denke, dir gebe ich es jetzt. Und dann natürlich, da ging es das Theater los. Gell? Die wussten nicht, was los war. Und dann kam ich nach Aversa ins Gefangenenlager.
Wo ist das, Aversa?
Das ist nördlich von Neapel. Das war auf dem Gefangenenlager auf dem Feld nur. Da habe ich dann tolle Sachen dort wieder erlebt mit einem Deutschen. Naja, dann kam ich nach Neapel zur Verhör. Denn die hatten natürlich noch nie einen Soldaten gehabt, wie mich, und der in der SS gewesen war. Das habe ich ihnen erzählt, ich war als SS-Mann. Was war das? Ja, da haben sie mich dann 3 Tage in Neapel im Hauptquartier verhört. Aber es war wunderschön, da bekam ich frische Wäsche. Meine Uniform haben sie tiptop sauber gemacht, gewaschen und gebügelt, die Löcher gestopft. Ich war wie neu geboren. Also, und gutes Essen, ach, tipptopp war das. Und nach 3 Tagen haben sie mich und den jungen Soldaten, den ich da getroffen habe, mitgenommen habe, in ein Flugzeug gesteckt und nach Algier geflogen.
Schon in Nordafrika dann?
Ja.
Algerien.
Und, haben mich dem Kardinal von Alger übergeben. Mhm. Und der sagt, weg, steckt den Lügner ein. Sowas gibt's nicht. Ist alles gelogen. Sind alles gefälschte Papiere. Da haben sie mich 3 Monate eingesteckt.
Eingesperrt.
Aber wie? Im Gefängnis. Mit meinen jungen Soldaten da. Naja, wir haben nur Hunger gehabt. Furchtbar Hunger. Es war nett, aber war Hunger haben wir gehabt. Nur Wasser haben wir genug gehabt. Wir konnten jeden Tag 20 Mal baden, wenn wir wollten. Und Seife hatten wir auch genug. Nur nichts zu fressen. Ja. Ja. Dann hat aber doch der Kardinal Gewissen gehabt und hat in Rom nachgefragt. Mhm. Übers Rote Kreuz. Und dann kam von Rom ein Telegramm mit 3 Worten. Secundum ordinem sanctitatis, auf Befehl seiner Heiligkeit. Und mit diesem Wort bin ich dann in Afrika im Gefangenenlager Notre-Dame-du-Mont bei Rivet am 24. Juni, genau 20 Jahre, seitdem die Schwester gebetet hat.
Genau 20 Jahre?
Genau.
Auf den Tag oder auf den Monat?
Nein, aber im Jahr. Mhm. Denn meine Mutter starb ja am 25. Oktober, und das war ja noch Juli. Aber 20. Jahr zum Priester geweiht worden.
Unglaublich.
Das ist auch unglaublich. Ich weiß, ich selbst ist unglaublich. Und wenn ich es, wie gesagt, wenn ich es nicht erlebt hätte, würde ich sagen, das steckt den Lüger ein. Das kann ja nicht wahr sein. Aber was danach? In Gefangenenlager, haben Sie ja gelesen.
Ja, natürlich.
Was da passiert ist.
Ja, da kommen wir jetzt drauf. Ne? Also Sie sind dann befragt worden, wollen Sie eingesetzt werden? Und man hat, Sie haben sich dann entschieden, relativ freiwillig, für das berüchtigte Nazi-Lager in Marokko.
Das Allerschlimmste. Das war das berüchtigste in ganz Nordafrika. Da waren nur Unteroffiziere und Feldwebel.
Und warum haben Sie sich da freiwillig mehr oder weniger entschieden?
Vorher waren Priester da, ein Franzose. Mhm. Den haben sie rausgejagt und haben sie ihn, entschuldigen Ausdruck, während der Messe mit Kot bespritzt. Der ging nicht mehr hin. Und da denke ich, da muss der hingehen. Ich bin ja geweiht worden dafür. Habe mich gemeldet und bin dahin. Da ist das passiert. Aber wissen Sie, das ist so, ich war so gut ausgebildet mit meinen vielen Sprachen und meinen psychologischen Kenntnissen und meiner Diskussions.
Wie fing das denn an? Welchen Zustand haben Sie vorgefunden, als Sie im Lager ankamen?
Also ich kam da an und ich kam als deutscher Feldwebel natürlich. Mhm. Mit meinen ganzen Orden an. Oh, das ist ein deutscher Feldwebel, sage ich. Ja, ihr werdet schon erleben, was das für ein Feldwebel ist. Und dann wurde ich dann in eine Stube mit 35 Leuten gebracht. Und am nächsten Morgen wurde ich dann vors Lagergericht, das war so eine, die 12 Leute, die da, so die Schlimmsten, geholt.
Man muss vielleicht erklären, wie die Zustände waren. Sie waren zwar Gefangener in dem Lager und von den Franzosen.
Überzeugte Nazis.
Aber im Lager?
Im Lager.
Gaben die Nazis den Ton an?
Alle, nur die Franzosen. Kein Franzose wagte jemals, in das Lager reinzugehen. Mhm. Die haben draußen bewacht. Im Lager war ein Nazi-Geist, wie ich ihn auch in der SS nicht erlebt habe. Jeden Tag wurde der Führer gegrüßt. Das Horst-Wessel-Lied mussten wir singen. Nur Heil Hitler und so weiter. Mhm. Und so was Schlimmes, das kann ich. In Gefangenschaft, in der Wüste Sahara, südlich vom Hohen Atlas. Und dann ging der Kampf los. Und mit denen habe ich dann Schlitten gefahren, das muss ich schon ehrlich sagen.
In der Wüste.
Ich kann Ihnen sagen, diese Diskussion, die ich dort gehabt habe, und wie die wussten nicht mal, was los war, das ist eine reine Sache der Erziehung, wo ich so viele Jahre lang daraufhin geschult worden war und die ganzen Nazi-Sachen mit Jahr und Tag und Zeiten von Hitler meinen Kampf auswendig konnte. Deswegen haben ja nie was so gehört davon. Ja. Es ging also dann hart auf hart.
Ja, Sie haben zum Beispiel also einen Trick, den kann man so sagen, den Sie angewendet haben. Sie haben also praktisch die Nazis gezähmt mit den Worten von Hitler.
Ja, sicher.
Und erzählen Sie mal ein Beispiel, wie das ging.
Ja, was war das? ich habe den Hitler ja auswendig gekonnt. Mhm. Mein Kampf musste ich ja schon als Schüler lernen und wusste genau, was da los war. Gell? Und dann haben die gesagt im Lager, ja, ja, hier dürfen Sie nicht Beichte hören und keine Messe halten, sage ich, wieso? Hier ist deutscher Boden, sage ich, deutscher Boden? Wissen Sie was vom Konkordat? Nein, sage ich, wissen Sie, da fehlt Ihnen was. Der Hitler hat ein Konkordat mit der Kirche gemacht. Mhm. Und der Hitler hat gesagt, ich kann jetzt genau sagen, wann und wo, in welchem Sportpalast er das gesagt hat, dass die Grundlage des deutschen Volkes das Christentum ist. Und jetzt sagen Sie hier, das Christentum muss weg. Oh, nie gehört, gell? Und so habe ich das alles, ich kannte die ganzen Zitate aus Baldur von Schirach und aus Rosenberg Mythos und so weiter.
Das waren die Oberideologen
von den Nazis. Das waren die Hauptidioten. Und das kannte ich genau. Und da konnte man die mit ihren Worten schlagen, dass sie nicht mehr wussten, was sie sagen sollten. Die waren einfach sprachlos.
Ja, und Himmler hatte ihnen ja auch ausdrücklich versichert, sie durften ihren religiösen Bedürfnissen nachgehen.
Aber es war ja in Afrika. Da war mit Himmler nichts mehr zu machen. Auf jeden Fall, das war ein Kampf auf Leben und Tod. Und den Kampf habe ich gewonnen.
Vielleicht muss man am Anfang noch erklären, wie der Zustand war. Wenn welche im Lager nicht konform waren mit der Lagerleitung intern, die wurden umgebracht.
Geprügelt und umgebracht.
Und es gab in Eck, da hingen ständig angeblich Selbstmörder.
Ein Rollkommando. Es gab ein eigenes Kommando, die bekamen besondere Portionen, damit sie stark genug waren. Und die mussten nachts die Antinazi verschlagen und zum Teil aufhängen. Die hingen dann hinter der Latrine, hingen die morgens tot. Angeblich Selbstmord. Mhm. Das war eine richtige Hölle.
In diese Hölle sind Sie reingegangen, freiwillig. Ja. Hätten Sie das, wenn Sie es vorher gewusst hätten, auch gemacht?
Das kann ich nicht sagen, ob ich es gemacht hätte. Auf jeden Fall habe ich es gemacht. Und ich war ja froh drum, das war interessant. Ja, wissen Sie, ich kannte dann die Außenlager, habe ich besucht, was ich da in Casablanca und in Meknes und in Rabat alles erlebt habe in. Ich war ja 4 Jahre in Marokko fast. Mhm. Ich kenne Marokko ja besser als Deutschland. Gell? Bin da überall rumgefahren. Gell? Was ich da für tolle Sachen und tolle Menschen, auch Franzosen, herrliche Leute erlebt habe, vor allem Offiziere. Nein, ich bin also sehr dankbar für die Zeit, die war hart.
In dem Lager herrschte ganz drastischer Hunger und in erstaunlicher Zeit war das Lager umgewandelt. Ihr Zimmer war praktisch irgendwann die eigentliche Befehlszentrale. Ja. Da liefen praktisch alle Befehle zusammen und am Anfang trauten sich fast keiner.
6 Mann, die haben meine Leibgarde. 6 Mann haben gewagt, sonntags bei der ersten Messe im Lager, natürlich draußen im Hof, ich hätte ja keinen Raum gehabt, vorm Altar zu stehen. Und 1500 haben da rumgestanden und gelacht und gehöhnt. Mhm. Und dann haben sie dort Steine geworfen während der Messe. Und nun habe ich eine große Stimme gehabt früher. Ich konnte brüllen wie 10 andere. Und dann habe ich meine erste große Predigt gehalten. Ich hatte Erlaubnis vom Dolmetscher für 3 Minuten Predigt. Ich habe 35 Minuten gepredigt. Und habe denen den Marsch geblasen. Das war natürlich keine fromme Predigt. Das war eine Wut. Schwall eines erbosten Deutschen. Aber das hat eingeschlagen. Und dann kamen im Laufe der Monate dann ganz langsam die Leute zusammen. Und der Durchbruch war dann Weihnachten. Wir haben eine Kapelle gebaut. Die Lagerführer sagten, um Gottes Willen, wenn der sonntags immer da draußen steht und predigt, dann ist es bald katholisch. Und da haben sie einen Raum gegeben. Gell? Mhm. Aber der Raum, der hat ja keine Fenster gehabt. Gell? Mhm. Keine Fenster, aber keine Scheiben. Gell? Mhm. Und gerade vor dem Raum war die Latrine. Absichtlich. Die große. Mhm. Für 40 Mann saßen da und abgeprotzt. Mhm. Und dann habe ich dort in dem Raum jeden Morgen Messe gehalten und ganz laut gepredigt, dass die alle, die auf der Latrine saßen, haben das angehört. Oh, und die hatten Spaß dran, gell? Das die gingen gar nicht wieder weg, wenn sie. Und ich konnte ja reden, konnte ich ja, gell? Mhm. Und haben wir dann die Kapelle ausgebaut und da war Weihnachten. Da ist der Durchbruch passiert. Die Leute waren ja doch zum großen Teil Christen. Ich weiß nicht, was für kam ich nach Casablanca auf, was sind da zwei Mästchen, denke ich. Was sind das für Kerle? Dicke, runde Burschen, gell? Das waren meine alten Leute. Die habe ich nicht wiedererkannt.
Weil sie so dick waren.
Oh, da habe ich tolle Sachen, wunderschöne Sachen. Mhm. Nee, es war nicht nur alles Leid, es war auch kostbare Dinge, kostbare Leute, gell? Gute Katholiken.
Ja, und am Schluss wurden Sie aus dem Lager nicht als großer Held herausgeführt, sondern als Gefangener. Wie kam das?
27 von den Hauptnazis, die sich nicht bekehrt hatten, natürlich waren viele nicht bekehrt, die haben den Franzosen schriftlich gegeben, der ist gar kein Pfarrer. Der ist der ehemalige Kommandant von Dachau. Mhm. Haben die dem schriftlich gegeben. 27 Unterschriften, Kommandant von Dachau. Mhm. Der hat die Juden umgebracht in diesem Teil. Mhm. Daraufhin wurde ich gepackt, Ende Januar, gefesselt, übelst behandelt, wirklich, das war übel.
Dann, das hat man aber Ihnen angekündigt. Der Priester, der vor Ihnen im Lager war, der hat Ihnen das vorher angekündigt.
Ja, genau. Und dann war ich in Meknes im Gefängnis und vom Kriegsgericht drei hohe Offiziere, keine Hoffnung.
Ja, wieso? Man hatte doch keine Beweise. Wie kann man nur
27 Unterschriften.
Ja, und?
Nein, das wirkt natürlich. Wenn das 27 Unteroffiziere und Feldwebel ihren Unterschrift machen, wir haben den gesehen in Dachau. Zwar einige hatten mich gesehen, ich war ja in Dachau gewesen. Mhm. Und also haben es geglaubt. Dann gelang es mir, einen Brief zu schreiben, lateinisch. Und habe diesen Brief an den Herrn Sage, das war der vom dritten Orden der Franziskaner in Meknes, gegeben durch einen Negersoldaten. Das sind alles Dinge, die muss man erlebt haben. Mein Wachmann war ein Neger, frommer Mann. Und er hat den Brief hingebracht. Und der Herr Sage hat den Brief nach Rom geschickt, durchs Rote Kreuz. Der war ein Papst. Und der Papst kriegt den Brief. Ist auch verrückt.
Das war noch zu Kriegszeiten.
Ja, sicher. Mhm. Und da hat der Papst in Rom den Botschafter Frankreichs, Martin, der berühmte Philosoph, hat er geholt und hat gesagt, was ist da los? Ich habe den zum Priester weihen lassen. Der ist kein Nazi. Warum wollte er ihn erschießen? Ja. Gratis erschossen werde. Mhm. Und dann hat Paris drei Wochen gesucht, wo ist der Kerl? Nordafrika ist natürlich riesig groß, gell? In Rabat, in Casablanca, in Meknes, überall rumgefragt. Und dann kam raus, dass ich inzwischen in Ouarzazate in einem Offizierslager kurz gewesen bin. Da sind auch tolle Sachen passiert.
Also aufgrund dieser Verleumdung von diesen 27 Obernazis sind Sie also einmal und waren praktisch kurz vor der Exekution.
Und dort wurde ich dann am 17. Januar zum Tod verurteilt als Chef von Dachau und Mörder von den Juden.
Welches Jahr war das? 44 oder 45?
Das war 45 und das, oder 46 war das schon. Mhm. Und wurde dort verurteilt. Und dann hieß es, der wird erschossen. Und da war der Pater Bonaventure Ermontier, mein dicker Freund, ein Franziskaner, der war gerade auf Urlaub. Da hatte ich niemanden, den ich mich das sagen konnte. Da lag ich im Gefängnis dort. Und dann kam der 27. Februar. Und mittags, so um 5, kommt ein Offizier aus Dakar, ein schwarzer Offizier, ein Arzt. Und sagt hier, heute Nacht werden sie erschossen um 3 Uhr. Sag ich, ja, hier steht hier. Ist alles vorbereitet zur Erschießung. Sag ich, naja. Und dann fragten mich die Kameraden, was machst du denn? Sag ich, geh in den Himmel. Fing die an zu lachen. Da sagt der Offizier, warum lachen die denn? Sag ich, ach, die freuen sich mit mir. Warum? Weil ich gleich in den Himmel gehe, so voll schnell. Au ciel, sag ich, ja, im Himmel. Ja, glauben Sie an den Himmel? Sag ich, natürlich glaube ich an den Himmel. Wo ist der Himmel, sag ich. Warten Sie ab, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ja, wie sieht es da aus, sag ich. Warten Sie doch ab, wenn ich oben bin, schicke ich Ihnen eine schöne Ansichtspostkarte. Man muss immer frech sein, gell? Und dann ging er raus und erzählte draußen, der geht heute Nacht in den Himmel. Dann kamen die Soldaten alle anmarschiert. Wie ist mit dem Himmel? Zum Lachen war das ja. Und dann gern mal noch zweimal, sage ich, jetzt lassen Sie mich mal in Ruhe, muss ich auf den Himmel ein bisschen vorbereiten. Und dann abends gab es ein sehr gutes Essen. Das ist gefährlich.
Die Henkersmahlzeit ja, sozusagen.
Das ist gefährlich. Mhm. Und nachts um 2:30 höre ich draußen Krach. Da werden die großen Ketten vor der Tür, waren große Ketten weggerissen. Und da kommt dieser Offizier, der Schwarze, mit 3 Soldaten rein. Natürlich Fackeln, da gibt es kein Licht da. Alles mit so Fackeln haben sie gehabt. Und sagt, ja, ich möchte sie abholen zu erschießen. Sage ich, nein, ich denke nicht dran. Wenn sie mich erschießen, dann machen sie es doch hier. Das ist doch viel einfacher. Ich gehe doch nicht zu meiner eigenen Erschießung auch. Ich denke ja nicht dran, ich bin auch so schwach. Ich kann ja kaum gehen vor Schwäche. Nein, dann müssen sie mich heben, tragen oder hier erschießen. Und in dem Moment fängt er an und schreit die 3 Soldaten an. Sorti, raus mit euch! Regisseur, die Tür zu. Da steht der Kerl allein mit dem Fackeln da an der Wand hangen, wie so ein Stadtsender. Und kommt zu mir und hält seinen Degen, seinen Säbel hier und sagt zu mir, ist das wahr? Gehen Sie in den Himmel, sage ich. Ich hoffe. Und da wirft er seinen Päbel weg, nimmt seinen Stahlhelm ab, macht seinen Koppel auf, kniet sich hin und sagt, mon père, je vais me confesser, ich will beichten. Sag ich, was? Je vais me confesser, tut's mit, sofort möchte ich beichten. Sag ich, hier gibt es doch so viele französische Pfarrer in dem Ort hier. Ich beichte bei Ihnen beichten. Warum denn? Weil Sie gleich in den Himmel gehen. Und habe geweint. Und sagte dann, 15 Jahre habe ich nicht den Mut gehabt, aber jetzt möchte ich beichten. Sollen wir da machen? Na schön. Beichten wir mal. Ich habe da gelegen und er hat gekniet und hat unter Tränen gebeichtet. Das war eine lange Beichte natürlich. Mhm. Und während der Beichte kam das Telefon von Rabat von Paris, Stopp. Und während er beichtete, höre ich draußen den Krach und die machen die Türen auf und er macht schnell seine Sachen an. Und da kommen noch mehrere Offiziere. Und dann habe ich verstanden, ich war todmüde. Ich habe so schnell geredet. Ein gutes Telefon, ein Telefon aus Paris. Und die Tür geht zu.
Und alle waren weg.
Gehen weg. Und ich lag da. Nicht erschossen. Darum habe ich die Beichte so gerne. Ist klar.
Ja, Lebensrettung, ja.
Das ist passiert. Ich kann nicht, am 27. Februar war das. Ich kann nichts dafür, dass es passiert ist. Gell? Mhm. Aber der arme Kerl hat gebeichtet und ich bin doch am Leben.
Hat er auch die Lossprechung gekriegt?
Ja, hoffentlich. Auf jeden Fall. So Sachen sind ja nun nicht nur einmal, noch ähnliche Sachen. Vor allem in Japan sind noch ganz andere Sachen passiert. Oh, also was in Japan in den 40 Jahren passiert ist, da ist das alles nichts dagegen.
Ja, dazu müssen wir Sie ein anderes Mal fragen. Ja. Also das ist mit Sicherheit auch von höchstem Interesse für unsere Zuschauer. Und
dann ging es in das schrecklichste Lager, was ich erlebt habe, Straflager, in Algier, hinter den Bergen in der Wüste. Das war das Schlimmste. Seitdem der Buch steht ja drin. Und habe dort in dem Straflager mit den Ärmsten der Armen, so 40 arme Kerle, nur Haut und Knochen und Geschwür, gell? Die stanken, die haben kein Bad gehabt und nichts, gell?
Und fliegen, glaube ich, auch noch, oder?
Fliegen, Millionen, nicht Tausende. Millionen fliegen aus den Pferdeställen. Man konnte sich ja gar nicht wehren gegen die Fliegen. Und nachts konnte man nicht schlafen, weil alles voll Wanzen war. Die kamen in Prozession an, manche in die Wanzen. Was wir da erlebt haben und kein Wasser, das war schon wirklich schrecklich. Und dort kam dann auch einer an und wollte beichten, ein Franzose. Der hat mir geholfen. Der war der Schlimmste gewesen, als ich reinkam. Der war ein Seminarist. Mhm. Er sagte mir, Vater, wenn ich dann nicht mitfluche und mitschimpfe, merken die, was ich will. Und der hat mir dann in dieses schreckliche Lager Brot und Wein gebracht. Und dann bin ich nachts mit zwei von diesen ganz armen Kerlen, aber natürlich auch schlechte Leute, die haben schlimme Sachen gehabt, aus dem Lager rausgekrochen und habe im Pferdestall Messe gefeiert. Und die beiden, die das Brett gehalten haben, wo ich das Brot und Wein drauflegte, natürlich ohne Messgewand, gab es ja gar nicht. Es waren zwei Mörder. Messdiener als Mörder. War da als Messdiener. Hochinteressant. Und dann sind aus dem Lager eine ganze Gruppe deutscher Gefangener geflohen. Es war in der Wüste, Sahara. Da konnte man nicht fliehen, gell? Da war eine große Fremdenlegionärskaserne. Und da haben die deutschen Gefangenen drin gearbeitet. Dann haben die für alle sich französische Uniformen besorgt, französisches Geld und haben zwei Autos gestohlen. Und eines Tages fehlen 30 Gefangene. Die kamen raus. Als Gefangener macht man die tollsten Sachen. Also ich könnte Ihnen da über Gefangenenleben Dinge erzählen, die überhaupt nicht glauben können, was wir da gemacht haben. Und dann waren die weg. Aber ich habe gesagt,